Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Volkswagen kommt beim geplanten Stellenabbau schneller voran als erwartet. Wie der Konzern mitgeteilt hat, sind schon jetzt rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen vertraglich fixiert. Insgesamt will VW bis 2030 rund 35.000 Stellen abbauen. Erst im Dezember hatten sich Unternehmen und Gewerkschaft auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen. In Cottbus ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sperrkreis rund um den Fundort am Hauptbahnhof könnte am frühen Nachmittag aufgehoben werden, teilte die Stadt mit. Die Bombe war bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Deutschen Bahn gefunden worden. Aus Cottbus Aline Anders-Lepsch.
10 Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten richtig zu tun. Circa 3,5 Stunden waren sie an den beiden Zündern des Blindgängers beschäftigt. Der zweite, der Kopfzünder, war vermutlich durch den Aufprall verbogen und musste mit einem Wasserschneider entfernt werden. Kurz vor 2:30 dann die erlösende Meldung. Beide Zünder konnten kontrolliert gesprengt werden. Die Bombe ist entschärft. Ab diesem Moment konnten die 1.800 evakuierten Menschen dann auch wieder in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze. Die Straßen rings um den Cottbusser Bahnhof wurden wieder freigegeben und auch die Busse und Straßenbahnen nehmen seither wieder Kurs auf den Hauptbahnhof.
In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Der Bahnhof Spichernstraße bleibe wohl diese Woche noch gesperrt, hieß es von den Berliner Verkehrsbetrieben. Laut BVG muss jetzt auch ein Teil der Fahrbahn der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen und beheben zu können. Man hole gerade die notwendigen Baugenehmigungen ein. Vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, heißt es jetzt von der BVG. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und es bleibt trocken. Aktuell in Berlin-Treptow 23 und in Steglitz 24 Grad, in Wittstock-Dosse 22 und in Ludwigsfelde 26 Grad. Morgen zunächst freundlich, später dichtere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, maximal 28 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. mit Shelley Kupferberg.
Seien Sie herzlich gegrüßt. Und das mit Jessanova. Let me show you.
Like you lost your best friend. Said he didn't get to know you, didn't get to see you for all the beauty in you. You chose to set aside, you chose to compromise. Every time you saw the dangerous signs come crashing in. Oh, we're so hard on ourselves. We're only human. The lessons we all should learn. If you do it love, let me show you at least a thousand reasons why you should take your time. So he charms you, wines and dines, picks you up right on time. But he never seems to wonder, never shows an interest in anything about you. You chose to set aside, yeah. You chose to compromise. Every time you saw the dangerous signs come crashing in. Oh, we're so hard on ourselves. We're only human. There are lessons we all can learn. Oh, if you're doing love, let me show you. At least a thousand reasons why you should take your time before you fall again. If you're doing love, now's a good time to wish upon the starry sky.
Gleisdreieckpark, da sollen 7 Hochhäuser hochgezogen werden. Büros vor allem sind dort geplant. Die Pläne, die liegen seit vielen Jahren bereits vor. Aber bisher ist dort noch gar nichts passiert, denn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erteilt keine Genehmigung für den Bau. Und auch AnwohnerInnen engagieren sich gegen das Projekt. Der Senat will aber unbedingt bauen und hat jetzt das Verfahren an sich gezogen. Sabine Müller von der RBB Landespolitikredaktion ist mir nun zugeschaltet. Sabine, zur Erinnerung, was für ein Bauvorhaben ist denn dieses Projekt unter dem Titel Urbane Mitte?
Das ist eins von insgesamt 4 großen Bauprojekten, die 2005 rund um den Gleisdreieckpark vereinbart wurden. Und 3 davon sind schon realisiert. Das ist die Flottwellpromenade, Yorkdreieck und Möckernkiez. Urbane Mitte steht halt noch aus. Und du hast es schon gesagt, geplant sind 7 Hochhäuser bis zu 90 Meter Höhe. Hauptsächlich Büro- und Gewerbeflächen. Aber nicht nur, hat heute der Bausenator Christian Gäbler betont. Da sei auch eine ganze Menge kulturelle, gemeinwohlorientierte Nutzung geplant. Und er hat gesagt, er will mit dem Investor auch darüber sprechen, ob eventuell auch Wohnungen teilweise möglich wären. Das ist bisher so nicht geplant. Gäbler hat sich da also grundsätzlich offen gezeigt für solche Gespräche, hat aber auch gleich schon gewarnt, das kann vielleicht überhaupt nicht funktionieren, weil es da zu laut wäre in dem Gebiet. Da ist ÖPNV in der Nähe, da ist eine Veranstaltungshalle in der Nähe.
Mit welcher Begründung zieht der Senat das Verfahren jetzt an sich?
Die Begründung: bei der urbanen Mitte handle es sich um ein Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung. Deshalb sollte der Senat zuständig sein. Vor einem Jahr hatte der Senat dem Bezirk schon die Zuständigkeit für einen Teil des Projekts entzogen, den kleineren südlichen Teil, wo die Planungen auch schon recht weit sind. Und jetzt zieht der Senat halt das gesamte Projekt an sich. Und da kommt ein zweites Argument auch ins Spiel, was die Planung für den Nordteil angeht. Denn da sei jetzt sowieso der Senat vorrangig am Zug, weil es stehen Abstimmungen mit der Deutschen Bahn an. Denn durch diesen Nordteil der urbanen Mitte soll die Trasse der geplanten S21 verlaufen. Wo genau ist noch unklar? Da hängen die Planungen, aber das ist natürlich wichtig zu wissen für den Bebauungsplan für die urbane Mitte. Und das war auch ein Argument, warum der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gesagt hatte, wir können jetzt noch keinen Bebauungsplan vorlegen, es sei einfach zu früh.
Der Bezirk und eine Bürgerinitiative von AnwohnerInnen sind gegen den Bau. Mit welchen Argumenten?
Na, es gibt ganz grundsätzliche Kritik an dem Projekt. Also der grüne Baustadtrat Florian Schmidt meint, das sei doch ein Projekt, was aus der Zeit gefallen sei. Auch aus der SPD im Bezirk gab es Stimmen, die gesagt haben, also dieses Vorhaben mit diesen riesigen Büroflächen, das sei doch nicht mehr mit den heutigen Bedürfnissen der Stadt kompatibel. Die Bürgerinitiative Gleisdreieck retten stellt eben auch die Frage, warum denn eigentlich kein Wohnungsbau? Das brauche Berlin doch jetzt viel dringender. Und dann, die höchsten Bürotürme sind 90 Meter hoch, höher als der Park breit ist. Da ist auch die Sorge, dass das einfach große Teile des Parks große Zeit in den Schatten legen wird. Und auch ökologisch, sagt die Bürgerinitiative, da würden dann noch viel mehr zusätzliche Flächen versiegelt. Bausenator sagt dazu, stimmt nicht, nichts wird neu versiegelt. Der Bezirk sagt auf jeden Fall, wir hätten diese Fragen gerne nochmal geprüft, aber der Senat hat uns das jetzt leider aus der Hand genommen.
Wir haben es ja auch schon gehört, das ganze Projekt stammt aus den Nullerjahren von 2005, ist schon 20 Jahre alt. Also in der Tat hat sich sicherlich einiges in der Stadt und in der Wahrnehmung und in dem Bewusstsein verändert. Aber kann der Bezirk überhaupt noch etwas dagegen unternehmen?
Kurze Antwort, glaube ich, nein. Das war jedenfalls auch die Einschätzung von Grünen, mit denen ich gesprochen habe.
Experten zufolge könnte ein Stopp des Projekts Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe nach sich ziehen, die den Bezirk dann belasten könnten. Ist ja auch nicht wirklich eine rosige Aussicht, oder?
Ja, die Befürchtung stand mal im Raum, vom Senat selber dorthin gestellt. Da hieß es so 100, 150 Millionen Euro Schadenersatz, weil das Projekt eben nicht in die Pötte kommt. Es gibt inzwischen aber ein Gutachten, das diese Befürchtung entschärft. Also solche Schadenersatzforderungen wären wohl nicht möglich. Der Bausenator hat heute aber gewarnt, naja, aber das Bebauungsversprechen wurde damals gegeben im Gegenzug für die Überlassung auch der Parkfläche. Und er sagt, wenn wir uns jetzt nicht an den Vertrag halten, ist nachher der Park weg.
Ab wann könnte denn voraussichtlich dann mit einem Bau begonnen werden?
Also für den südlichen, kleineren Teil des Projekts vermutlich in den nächsten Jahren könnte das realisiert werden, weil da ist der Bebauungsplan auch schon relativ weit. Also den hatte der Bezirk eigentlich schon in der Schublade, den hat der Senat sich jetzt nochmal angeguckt. Der soll demnächst dann auch durch den Senat gehen, ist gerade noch in der Abstimmung. Was den Nordteil angeht, vermutlich erst Anfang der 2030er Jahre, meint der Bausenator. Denn wie gesagt, da muss man jetzt erstmal mit der Deutschen Bahn überhaupt klären, wo läuft da die S21-Trasse und wie können wir eben drumherum nebendran drüber und so weiter bauen.
Berlins urbane Mitte. Kontroversen um die Hochhausprojekte am Berliner Gleisdreieckpark. Über den Stand der Dinge hat uns meine Kollegin Sabine Müller informiert. Herzlichen Dank, Sabine.
Sehr gerne. This is the final call to flight 371 I see. But it's up to me. Yes, it's up to you. Be there in time would mean that the old would be left behind. Still not sure why. Please tell me why I should stay. 'Cause nothing will be better with the daily routine, keeping family and friends very close. To feel like you belong whenever comes along, but there's a voice that keeps whispering go. 'Cause nothing's more exciting than to travel the world for a suitcase with great memories. And no one can decide what's right for your own life. If it's time for that turn, alright, let's board the machine to a place that we've never been. How excited to watch from above the old self departing as we take off.
the final call to fly 371. I see that it's up to me. Yes, indeed, to be there in time would mean that the old will be left behind. And I'm still not sure why. Please tell me why I should stay. Cause nothing will be better with the daily routine, keeping family and friends. Take off.
Maria Masur, Final Call auf Radio 3, 16.17 Uhr haben wir es jetzt. Und kommen zu Jason Isbell aus den USA, verbindet gerne poetische Amerikaner, Country und Folksongs mit persönlichen gesellschaftlichen Themen. Das neue Album ist im März erst erschienen, Foxes in the Snow, so heißt es. Es ist bereits das 10. Studioalbum des Künstlers, bewusst minimalistisch gehalten. Hier spielt Jason Isbell ausschließlich auf einer akustischen Gitarre aus dem Jahre 1940.
I love my love, I love her mouth, I love the way she turns the lights off in her house. And I love my love and her velvet bed, where she's heard me sing the words that can't be said. And all the dreams that die unseen, all the dive and hide remain it took to put my soul to sleep. Now it's easy. I love my love and golden hair. I like to picture her alone when I'm not there. And I like her friends, the ones I know, and they leave drops of blood like foxes in the snow. And all the beasts beneath her bed she defeats and leaves for dead, and falls asleep inside my head. Seems so easy. My love.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört. Nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Wiedererkannt, um welchen Song es sich hier gehandelt hat. Das Julia Hülsmann Quartett hat sich Sometimes It Snows in April von Prince vorgenommen. Hier zu hören auf Radio 3 um 16.26 Uhr. Zeit für Laura Fedele. Thank you.
Radio 3. Kultur kompakt.
Anne Spohr ist bei mir im Studio, ja, und kommt mit einer schönen Nachricht. Der Autor, Comedian und Schauspieler Happe Kerkeling, er bekommt den Jakob-Grimme-Preis.
Kerkeling sei ein großer Sprachartist, der einen äußerst kreativen, sensiblen und variationsreichen Umgang mit der deutschen Sprache pflege. So die Begründung der Eberhard-Schöck-Stiftung. Der Comedian habe außerordentliche Sprachkunstwerke geschaffen. Seine Sprache sei zugleich von großer Authentizität, Leichtigkeit und Tiefe geprägt. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und soll am 27. September in Baden-Baden vergeben werden. Die Laudatio hält FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Zu den bisherigen Preisträgern des Jakob-Grimme-Preises gehören etwa der Sänger Udo Lindenberg oder auch die Schriftstellerin Cornelia Funke.
Ja, sehr schön. Ich habe gestaunt über die Laudatorin. Aber
ja.
Warum nicht? Jetzt kommen wir zu dem Opus Klassik. Das ist ein wichtiger deutscher Musikpreis für Persönlichkeiten und Produktionen aus dem Bereich der klassischen Musik. Und vielleicht erinnern Sie sich, der Opus Klassik ist der Nachfolgepreis des Echo Klassik, der bis 2017 vergeben worden ist. Und wie dieser ein Jurypreis.
Und heute wurde die Shortlist für den diesjährigen Opus Klassik bekannt gegeben. Und zwar sind zum Beispiel unter den Sänger bzw. Sängerinnen des Jahres nominiert Golda Schulz, Fatma Said, Emily De Angelo, Benjamin Appel, Benjamin Bernheim, Pene Party und als Instrumentalisten des Jahres zum Beispiel Song Jin Cho, Antje Weithaas oder Kirill Gerstein. Dirigent des Jahres auf der Shortlist Paavo Järvi, Nathalie Stutzmann, Joanna Malwitz. Komponist, Kategorie Komponisten, Bruce Dessner, als Nachwuchskünstler zum Beispiel Julius Azal, Isabel Schicketanz, Timothy Redoubt und als Ensemble Boston Symphony Orchestra oder die Lautenkompanie. Also alles bekannte Namen. Wer Radio 3 hört, kennt diese Namen. Die Preisträger und Preisträgerinnen des Opus Klassik 2025 werden dann Ende Juni bekannt gegeben. Es bleibt spannend.
Und dein Tipp ist eine neue Ausstellung. Wir haben schon darüber berichtet. Ab morgen läuft sie in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg. Sie heißt Strange, Surrealismen 1950 bis 1990.
Ja, zu Beginn der 20er Jahre ist die geistige Strömung Surrealismus entstanden und zwar gleich in mehreren Weltgegenden, ganz spannend, also so ein simultaner Surrealismus sozusagen. Und eine neue Ausstellung zeigt eben 60 Werke von 40 Künstlerinnen und Künstlern aus Ost und West, in denen sich Anklänge an die Kunst des Surrealismus finden. Entstanden sind sie in der Zeit des Kalten Krieges. Die Werke stammen allesamt aus dem Bestand der Nationalgalerie und vor allem wird unbekannte Malerei gezeigt aus der DDR. Mit dabei sind zum Beispiel Werke von Gudrun Brühne, Clemens Grösser oder Wolfgang Peuker. Strange Surrealismen 1950 bis 1990 in der Sammlung Schaff-Gerstenberg zu sehen in Berlin-Charlottenburg und geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, also morgen kann man da hingehen. Und parallel dazu gibt es ein Kinoprogramm, Surrealist Cinema, im eigenen Kinosaal, jeden zweiten Mittwoch ab 18 Uhr bei freiem Eintritt.
Und wenn Sie mehr erfahren möchten über diese Ausstellung Strange, dann schauen Sie doch mal auf radio3.de. Wir haben nämlich ein Interview mit der Kuratorin geführt. Vielen Dank, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Höchst Erfreuliches haben wir hier zu kombonizieren. Kombo, das Kombo-Mando haben, immer schön im Wechsel MDR, NDR und wir, Radio 3. Die Moderatorinnen Grit Schulze, Charlotte Oehlschlegel und Camilla Kaiser.
Wir stellen Musik für Sie zusammen, ohne Schubladendenken.
Kombo zelebriert die Freude an der Kombi. Klänge, Sprache, Gedanken. Klänge und Farben. Klänge und Geschmack. Kombo erspürt, was Musik mit dem Rest der Welt verbindet. Kombo spielt Kompositionen, Kombozerte, klingende Komponenten von hier und da. Und kommt immer am Dienstag ab 20 Uhr auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 am Nachmittag. Fetziges hier von Edgar Tones featuring The Susies, Cheeky Chick. Ja, gestern wurde es offiziell. Hasso Plattner, SAP-Gründer, Tech-Milliardär und Unterstützer der Stadt Potsdam in vielerlei Hinsicht, will die nach einem Brand 2023 schwer beschädigten roten Ziegelgebäude des einstigen Potsdamer Kreml aus dem Brauhausberg übernehmen und sie ausbauen für einen neuen Universitätsstandort. Hasso Plattner sieht diesen Campus auf dem Weg in die erste Reihe der Informatikfakultäten, ja, und hofft auch auf KI-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA.
Was meine Kontakte in Amerika sagen, es ist schlicht und einfach fürchterlich, was passiert. Ob es Stanford ist, Princeton ist, Carnegie Mellon oder Harvard. Also wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen.
So Hasso Plattner. Das gefällt Oliver Günther, dem Wirtschaftsinformatiker und Präsidenten der Universität Potsdam, wie er dem RBB heute bestätigt hat.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber wie Sie es ja schon angedeutet haben, ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können, also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Das sagt also Uni-Präsident Oliver Günther in Potsdam. Eine gute Lösung für ihn und die Uni. Aber wie sieht das unser Radio 3 Architekturkritiker Nikolaus Bernau in Hinblick auf die Geschichte des Gebäudes und die Risiken und Chancen für die Stadt? Ist die Nutzung des Potsdamer Kremls als neuer KI-Campus eine gute Lösung? Dazu gleich mehr hier bei uns auf Radio 3. We'll be right back. Musik von Ryuichi Sakamoto, Rain. Ja, wir lassen es jetzt mal nicht regnen, sondern wir feiern einfach. Gestern wurde es offiziell, Hasso Plattner will die Ziegelgebäude des einzigen Potsdamer Kreml auf dem Brauerhausberg übernehmen, sie ausbauen für einen neuen Universitätsstandort. Die Begeisterung, wir hörten es gerade, ist groß auf Seiten der Uni und auch für alles andere. Das versteht sich. Frage an unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau jetzt auf Radio 3, der mir zugeschaltet ist. Nikolaus, eine gute Lösung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist möglicherweise sogar, man muss natürlich immer sagen, die Sache guckt sich dann erst vom Ende an, aber möglicherweise ist das eine hervorragende Lösung, weil der Bau ja ganz dringend instand gesetzt werden muss nach dem großen Brand von 2023. Und der immer wieder vorgeschlagene Umbau zu Luxuswohnungen ist ja nicht nur angesichts der Wohnungsnot ein bisschen peinlich, sondern ist auch offensichtlich unökonomisch. Ansonsten wäre er ja längst realisiert. Also es gibt ja einen großen nach Luxuswohnungen, aber offensichtlich wollte da nie jemand oben auf den Berg ziehen. Und das wäre eben außerdem ein ganz tolles Zeichen dafür, dass Potsdam nicht in diesem ewigen Friedrich II. Und Luisenkult versinkt und eben nicht immer in die rückwärts guckt. Also insofern, das wäre wirklich ein tolles Zeichen, nicht zuletzt deswegen, das hat Plattner ja gestern selber erwähnt, als Zeichen rüber in die USA, dass Deutschland eben das Land der freien Forschung ist.
Die Anlage, die hat eine reiche, aber auch reichlich komplizierte Geschichte, muss man ja sagen. Welche denn?
Ja, das ist eine ganz ulkige Angelegenheit. Also ganz ursprünglich stand hier am Brauhausberg mal eine Brauerei, die stand nicht oben drauf, um das klar zu machen, die brauchte ja Wasser. Aber nichtsdestotrotz, es gab eine Brauerei, daher kommt der Name. Und gebaut wurde das Ganze um 1910 herum nach Plänen von Hans-Heinrich Schwechten im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. Und zwar als Kriegsschule des preußischen Generalstabs. Also dort wurden Offiziere ausgebildet, wie man Krieg als Wissenschaft betreibt und wie man ihn dann eben auch durchführen kann. Und das war ein richtiges Reformprojekt. Dem entsprach auch die Architektursprache von Hans-Heinrich Schwechten. Das Ganze ist gestaltet gewesen in den Formen der sogenannten nordischen Renaissance, die in der Zeit, ja, man kann durchaus sagen, gehypt wurde als Reformstil vor allem des liberal-konservativen Bürgertums. Das sind so schöne geschwungene Giebeldächer gewesen, ein ganz breites Dach. Das sah ein bisschen aus wie das Nordische Museum in Stockholm, allerdings mit einem ziemlich absurden Turm in der Mitte. Also der hatte oben so eine kleine Burg mit Fachwerkhäuschen drauf. Und dort war eben diese Kriegsschule untergebracht, die aber 1919 aufgelöst werden musste, weil der Generalstab aufgelöst werden musste im Rahmen des Versailler Friedensvertrags. Und dann hat sich die Reichsregierung entschlossen, dort alle Akten zu konzentrieren und alle Materialien, die mit der Vorgeschichte und der Geschichte und der Durchführung des Ersten Weltkriegs zu tun hatten. Und zwar nicht zuletzt deswegen, um der Propaganda der Alliierten etwas entgegenzusetzen, dass nämlich Deutschland der Alleinschuldige sei, und zu sagen, nein, es waren ganz viele dran schuldig. Also eine hochpolitische Angelegenheit, die ja auch sehr wichtig war. Und dieses Reichsarchiv ist eine der ersten nationalen Gründungen Deutschlands gewesen. Bis dahin war ja alles immer föderalisiert. Und insofern war das eine ganz wichtige Angelegenheit. Dafür fand dann eben 35 bis 37 auch der, wenn man so will, modernisierende Umbau statt, dem eben dieser heutige Turm zu danken ist mit diesem etwas seltsamen flachen Dach.
Wie ging es dann nach dem Untergang des Reichs weiter?
Ja, zuerst hat mal die Rote Armee das ganze Gebäude genutzt, dann die SED als ihre Bezirksleitung für den Bezirk Potsdam bis 1990. Dann zog ja der Landtag ein, war aber immer unglücklich mit dem Gebäude, weil es einfach nicht geeignet ist für als Landtagsgebäude. Ist ja dann 2014 in den Nachbau des Schlosses umgezogen. Und dann gab es die unterschiedlichsten Projekte, unter anderem Luxusbauten, die alle sich nicht realisiert haben bis zum Brand des Gebäudes 2023. Unter anderem waren da zum Beispiel mal Flüchtlinge untergebracht.
Warum nun engagiert sich Hasso Plattner eigentlich so in Potsdam? Das Dach des Stadtschlossnachbaus, das Palais Barberini, das Minsk-Museum, um mal einige Großprojekte zu nennen.
Na, ich denke, das Zentrale ist, also erstens mag er die Stadt offensichtlich. Das ist so eine ganz persönliche Angelegenheit. Aber das Zweite, so der ist ja sehr selbstbewusst, ist bestimmt auch die Sache, in Potsdam kann er Wirkung erzielen. Wenn er in Berlin jetzt irgendein weiteres Universitätsinstitut gründet, okay, dann ist das eine schöne Angelegenheit, aber letztlich schnell vergessen. In Potsdam kann er ein ganzes Stadtviertel gründen. Und es soll ja nicht nur das Gebäude selber instand gesetzt werden, sondern dahinter soll ja auch ein ganzes neues Viertel mit sehr großen Universitätsgebäuden entstehen und möglicherweise auch im Studentenwohnheim und so weiter. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Aber in Potsdam kann er wirklich Marken setzen, die über viele, viele Jahrzehnte wirken werden.
Wie ist das eigentlich? Kommen da Kosten auf die Stadt Potsdam zu?
Na, das weiß man natürlich bis jetzt noch alles gar nicht. Aber sicherlich wäre es ausgesprochen sinnvoll, die Straßenbahn hoch auf dem Brauhausberg zu verlängern. Dorthin fuhr sie übrigens auch schon bis in die 50er Jahre noch. Also das wäre nur eine Wiederaufnahme. Aber wenn da, sagen wir mal, 6.000 Studierende wohnen und arbeiten, dann lohnt sich diese Straßenbahn auf jeden Fall. Dazu kommen die Erschließungskosten. Die wären aber in jedem Falle fällig gewesen, weil man da ja irgendetwas machen wollte, immer schon. Und ja, da kann man im Grunde genommen wieder mal nur rund um sagen, ja, Plattner hat halt für die Stadt Potsdam und Brandenburg wirklich die Kastanien aus dem Feuer geholt, dass man nämlich eigentlich nicht wusste, was man mit diesem Gebäude machen soll. Auf die Idee, dort die Universität hinzulegen, da hätte ja auch das Land Brandenburg mal kommen können. Aber es hat jetzt Plattner gemacht und ich denke zumindest, das ist wirklich eine ganz große Chance. Selbstverständlich wird man darüber debattieren müssen, soll der Turm, wie es sich Plattner offensichtlich wünscht, rekonstruiert werden oder sollte man nicht lieber einen modernen Turm machen oder jetzt den jetzigen lassen, so wie es sich die Denkmalpflege vorstellt. Das ist ja längst ein historisches Zeugnis geworden. Ich denke, ein Wettbewerb für einen modernen Turm wäre ein gutes Zeichen für die Uni, aber das sind alles die Zukunftsfragen. Das wird man dann sehen.
Der Architekturkritiker Nikolaus Berner auf Radio 3 über den sogenannten Potsdamer Kreml auf dem Brauhausberg, der ein neuer Universitätsstandort werden soll, mit der großzügigen Unterstützung Hasso Plattners. Sie gehörte zu den ersten Politikerinnen der frischen neuen Bundesrepublik, die SPD-Bundestagsabgeordnete Jeanette Wolf. Nachdem sie den Holocaust überlebt hatte, entschied sie sich mit großer Überzeugung, im Land der Täter für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Mehr über sie nach 17 Uhr hier bei uns auf Radio 3, dann im Gespräch mit der Schriftstellerin Julia Frank. Thank you.
Mia, die Revolution des italienischen Designs. Das Brühan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam, unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchemia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchemia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Brühan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat der parteilose Ministerpräsident Schoof am Nachmittag angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass es seine Freiheitspartei PVV, die Viererkoalition, verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Dieser sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
In Südkorea hat der Oppositionskandidat Lee Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach hat sich der Mitte-Links-Kandidat mit 52% gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim durchgesetzt. Lee hat im Wahlkampf unter anderem angekündigt, auf das Regime in Nordkorea zuzugehen. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Falle dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.